Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Heute zu Gast
Claudia Gammon. Sie ist die einzige Vertreterin der NEOS im Europäischen Parlament. Dennoch hat ihre Stimme Gewicht. Gammon ist Mitglied der Fraktion Renew Europe, die drittstärkste Kraft der europäischen Volksvertretung. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin engagierte sich bereits als Studentin für liberale Politik. 2015 schafft sie den Sprung in den Nationalrat, 2019 dann ins Europaparlament. Sie will bei den kommenden Europawahlen nicht mehr antreten. Gammon engagiert sich nun verstärkt als Landessprecherin der NEOS in Vorarlberg.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich zur Macht?
Erstens einmal danke, dass ich da sein darf. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zur Macht, weil man natürlich, und das weiß man ja nicht nur, wenn man oft in die Zeitung schaut und ein wenig beobachtet, wie die Weltpolitik funktioniert, dass Macht natürlich menschlich eine unglaublich starke Wirkung hat auf den Charakter, auf darauf, wie sich Menschen entwickeln, vielleicht auch, was es aus ihnen herausholt. Also ob es jetzt quasi den, ich finde, es ist etwas Charakterverstärkendes. Also wenn jemand, ich glaube, einen eher schwachen Charakter hat, im Sinne von mit großem Manko, das vielleicht eher nicht für große Führungsaufgaben geeignet ist, dann wird das durch eine große Macht verstärkt. Sagen wir mal ein Beispiel Donald Trump, um jetzt ein Extrem herzunehmen. Andere hin, jedoch, die dafür irgendwie gemacht sind, die eine große Stärke im Leadership haben, können aus der Macht etwas sehr Positives machen, weil sie dadurch gestalterisch wird. Wenn man sich ja oft denkt, boah, schade, der hat so ein Talent, warum macht er nicht mehr daraus? Wenn man diesen Menschen Macht gibt, dann können sie oft sehr viel Positives für die Gesellschaft bewegen.
Wie merkt man das, ob man da eigentlich eher dafür geeignet ist oder eher dann dazu tendiert, diese Macht auszunutzen? Fällt dir ein positives Beispiel ein? Also du hast gesagt, Donald Trump wäre das negative Beispiel. Der ist zur Macht gekommen, hätte eine Riesenmöglichkeit gehabt, die Welt ein Stück besser zu machen. Wer schafft es? Wer schafft es, wenn er die Macht hat, tatsächlich dann die Macht so einzusetzen, dass sie Gutes bewirkt?
Es gibt viele Negativbeispiele, aber auch viele Positivbeispiele. Wenn man weiter zurückschaut, vielleicht im letzten Jahrhundert, ist Winston Churchill vielleicht ein Beispiel, das alle kennen. Aber auch Politikern in den letzten 20 Jahren, Barack Obama, Emmanuel Macron, um ein europäisches Beispiel herzunehmen. Das sind Menschen, denen ich zugestehen würde, die haben einfach, ja, die haben enorme Leadership-Qualitäten und können dadurch viel verändern und haben dadurch auch viel verändert und sehr viel Positives bewirkt und sehr vielen Menschen auch motiviert, an die Politik zu glauben und vielleicht auch ein wenig an die Macht zu glauben und deren gestalterische Möglichkeit.
Wie bist denn du in die Politik gekommen? Also du bist sehr jung, gleich hast du dich engagiert in der Hochschülerschaft. Was hat dir eigentlich innerlich gesagt, Politik ist meins?
Ich habe nie gewusst, das ist genau meins, oder jedenfalls für eine Zeit lang nicht, aber ich habe immer gewusst, das ist mein Hobby. Also das, man überlegt sich ja, wenn man an der Uni ist und vor allem nicht, als man damals bei den Liberalen war, weil es gab keine Partei im Nationalrat. Das heißt, alle, die bei uns, bei den jungen Liberalen dabei waren, hatten sich das Gefühl, da will ich beruflich hin, weil man hätte ja nirgends hingehen können, sondern es waren alle aus ehrlichen, intrinsischen Motiven dabei, die einfach gesagt haben, das motiviert mich, da möchte ich etwas beitragen, da fühle ich mich geistig auch zu Hause und möchte darauf hinarbeiten, dass mehr Menschen auch unsere Ideen und ein wenig auch diese Geisteshaltung kennenlernen.
Möchte etwas beitragen, also mit welchen Zielen bist du dann ins Europaparlament gegangen? Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, sag mal zuerst, wie hast du das vorgestellt?
Okay. Die Vorstellung, ich glaube, es ist sehr schwierig, einen klaren Blick darauf zu haben, weil das Europäische Parlament natürlich recht weit weg ist. Aber wenn man es über die Jahre hinweg immer wieder genauer beobachtet hat, dann hat man eine Vorstellung davon, vom Gebäude vielleicht, auch von den Menschen, die hier da sind. Relativ viele meiner Kolleginnen in meiner Fraktion habe ich aus den Medien gekannt oder auch aus der europäischen liberalen Familie, dass man sich halt immer wieder mal gesehen hat. Aber man hat relativ wenig Vorstellungen, wie die alltägliche Arbeit eigentlich funktioniert. Und besonders kommend aus dem Nationalrat, was meine Aufgabe vorher war als Nationalratsabgeordnete, ist es eine ganz andere Art, Parlamentarismus zu leben, zu erleben und zu erarbeiten.
Inspirierender oder enttäuschender?
Es ist viel besser.
Warum?
Nein,
ist
es
besser?
Ist, weil das österreichische Parlament kein Arbeitsparlament ist. Dort arbeiten die Abgeordneten auch nicht an Gesetzen und das ist hier einfach ganz anders. Das Europäische Parlament hat eine klare Rolle im legislativen Prozess. Jeder kriegt seine Aufgabe, mal ein Schattenberichterstatter oder Berichterstatter zu sein, wo man unglaublich viel Verantwortung hat für die Werdung eines neuen Gesetzes und im Nachhinein auch einfach nachvollziehen kann, diese drei Sätze kommen von mir.
Ja, aber du sagst es, diese drei Sätze kommen von mir. Was das Parlament nicht hat, ist also so eine gestalterische Kraft, das Initiativrecht nennt man das, dass eben das Parlament selbst einmal einen Gesetzesvorschlag einbringt und dann kann es vielleicht dann auch beschlossen werden, sondern man bearbeitet ja eigentlich ununterbrochen Gesetzestexte, die quasi von der Kommission entwickelt worden sind. Ist dir das genug gestalterischer Freiraum?
Ich fände es richtig und absolut notwendig, dass auch das Parlament die Macht kriegt, selber auch Gesetze auf den Weg zu bringen. Aber dann ist, glaube ich, ist es dir genug die falsche Frage, weil ich weiß jedenfalls jetzt schon auch diese Aufgabe, die wir hier haben, indem wir die Gesetze gemeinsam mit dem Rat abändern, die auf Basis der Vorschläge der Kommission, die ja teilweise vollkommen anders ausschauen, nachdem das Parlament und der Rat dann einmal drüber geschaut haben. Das ist vom Arbeitsaufwand her, ich glaube, wie das Parlament im Moment dasteht, jedenfalls ausreichend für die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, wenn das Parlament auch diese zusätzliche Möglichkeit kriegt, auch Initiativgesetze auf den Weg zu bringen, dann wird das Haus hier noch einmal ganz im großen Stil verändern, glaube ich.
Wie ich damals Abgeordnete war, also ich hatte nicht den Einblick, war vorher nicht im Nationalrat, ich kam vom Journalismus und ich muss sagen, ich war wirklich, also ich weiß nicht, ich bin wie in ein schwarzes Loch reingefallen sozusagen. Mhm. Also man muss sich das ja so vorstellen, diese Sitzungen im Ausschuss, wenn man dann das Glück hat, entweder Berichterstatter oder Schattenberichterstatter, so nennt man das zu sein, da kann man dann schon relativ verantwortungsvoll mit diesen Gesetzesvorschlägen umgehen. Aber ansonsten muss man schon sagen, alle politischen Ideen, die man so hat, ja, mit denen man reinkommt, wenn man sagt, jetzt bin ich Abgeordnete, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich was umsetzen, hat man plötzlich das Gefühl, man kann gar nichts von seinen eigenen Ideen umsetzen. Hattest du das nie?
Ich habe es wirklich ganz anders erlebt, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, in welchen Ausschüssen warst du?
Ich war in Ausschüssen, die nennt man hier so Orchideenausschüsse. Okay. Also Kultur, Medien, Sport, Jugend war der eine. Und der andere war eben für die Gleichstellung der Frauen. Also das waren, wahrscheinlich muss man dann auch, wenn man einmal Arbeit hier beginnt, gleich die richtigen Ausschüsse sich aussuchen. Wo bist du?
Ich bin im ITRE-Ausschuss, der sich mit Industrie- und auch Energiethemen beschäftigt, was im Moment natürlich enorm spannend ist, und im Umweltausschuss, wo viele dieser Green Deal-Klimagesetze reinkommen.
Und das entspricht auch deiner Ausbildung, weil du hast ja Wirtschaft studiert.
Ja, aber in dem Fall hat es, glaube ich, mehr mit meinem Interesse zu tun, dass ich mich da auch zu Hause fühle. Und es stimmt schon, es ist je nach Ausschuss ganz unterschiedlich, genauso wie ja auch sehr viele. Der außenpolitische Ausschuss ist ja sehr beliebt hier bei den Abgeordneten, obwohl man dort ja auch nie an der Logistik arbeitet. Ja. Das ist mehr, da geht es viel um Symbolwirkung, diplomatische Arbeit, sagen wir so.
Aber vielleicht sollte man es, um es noch verständlicher zu machen, was hier eigentlich getan wird, wenn die Parlamentarier hier zur Arbeit gehen.
Ja, ich kann es mal Stück für Stück durchgehen auch. Zum Beispiel, was ich im Moment arbeite, ist die Gasmarktreform. Und da geht es aber nicht unbedingt um Erdgas, sondern es geht darum, wie man den Gasmarkt fit für den zukünftigen Wasserstoffmarkt macht. Also wie ändert man auch die Regelungen, um das Thema Dekarbonisierung anzusprechen? Also wie kommen wir weg vom Erdgas hin zu erneuerbaren Gasen, aber vielleicht auch hin zu ganz anderen Heiz- und Wärmemethoden und Instrumenten und Technologien in unterschiedlichen Bereichen? Aber auch wie sollen die Marktregeln des zukünftigen Wasserstoffmarkts funktionieren? Da kommt der Vorschlag der Kommission, wir setzen uns zusammen. Ich bin eine Schattenberichterstatterin. Der Berichterstatter ist ein Kollege von den Sozialdemokraten, ein Deutscher, der Herr Geier. Und der macht einmal einen Vorschlag, so wie er das sieht. Und er hat ganz viele wesentliche Dinge schon einmal verändert in seinem Vorschlag. Und das ist dann unsere Diskussionsbasis im Parlament. Und ich weiß aber, ich kann mich auf die Themen konzentrieren, wo ich das Gefühl habe, ja, die paar Sachen passen mir. Und hier will ich mich aber darauf konzentrieren, auch in den Verhandlungen. Da glaube ich, dass es Änderungen braucht.
Aber woher holst du dir dein Know-how?
Da kommen wir jetzt ein wenig auch in dieses Thema Lobbying hinein. Mhm. Oder was allgemein vielleicht als Lobbying bekannt ist. Lobbying ist ja nicht nur, dass Leute zu dir kommen und sagen, quasi, ich möchte dir was verkaufen, eine politische Idee.
Oder dich bestechen.
Sondern es ist manchmal auch, ich gehe bewusst dorthin, wo ich glaube, dass es interessante Ideen gibt und frage, was sagt ihr dazu? Im Energiebereich sind das unterschiedliche Player. Das sind einerseits Energieproduzenten, das sind aber auch die Verteilnetzbetreiber, es sind die Regulatoren teilweise, es werden in Österreich zum Beispiel die E-Control. Es sind aber auch Vertreterinnen der Gemeinden oder der Städte, die das dann vor Ort umsetzen müssen. Ich bin zum Beispiel immer in regem Austausch auch mit der Wien Energie.
Also es liegt in deiner Verantwortung, sozusagen einen breiten Fächer aufzumachen. Lobbying ist wichtig, das war auch meine, also das habe ich genauso erlebt wie du. Ich verstehe gar nicht, warum es einen derart schlechten Ruf hat. Wahrscheinlich liegt es am Wort. Man müsste vielleicht ein neues Wort dafür finden. Ja. Es ist einfach, man holt sich Informationen und die Themen sind so komplex, dass man sie von verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Das Wichtige und Wesentliche ist, dass der Abgeordnete offen genug ist, wirklich überall hinzuschauen. Genau. Oder spielt dann auch Ideologie mit. Also würde man jetzt sagen, bei den Liberalen vorurteilsmäßig, na, die schauen doch nur auf die Interessen der Industrie. Ist es so?
Ich glaube, es hat schon jeder seine Vorstellung. Also vielleicht spielt bei mir insofern ein bisschen Ideologie mit. Ich treffe mich auch sehr gerne mit vielen NGOs. Da gibt es ganz unterschiedliche. Es gibt welche, da habe ich das Gefühl, als ganz banal, die arbeiten
Interview,
gut.
Interview, Herr Karas, Podcast.
Hallo,
ja, im Bild. Ja, wirklich. Danke.
Ja, das war jetzt auch für die Zuhörerinnen ganz typisch, wie das im Europäischen Parlament passiert. Und es läuft halt Ottmar Karas vorbei. Wo war ich? Ja, ich gehe natürlich auch zu den NGOs. Ich kenne da viele davon. Und ich weiß natürlich auch, nach einer Zeit weiß man auch innerhalb dieser Organisationen, da gibt es drei Leute, da habe ich kein so gutes Gefühl, die arbeiten meiner Meinung nach noch nicht so gut. Drei andere, mit denen kann ich super zusammenarbeiten. Aber vielleicht, um ein Beispiel für die Ideologie zu nehmen, ich habe mich dann nach relativ kurzer Zeit entschieden, ich treffe mich nicht mehr mit Unternehmen, die im fossilen Bereich unterwegs sind. Weil ich nach einigen Terminen einfach gemerkt habe, da muss ich bei jedem Argument einfach sagen, nein, ich sehe das nicht so.
Oldschool.
Das ist nicht richtig, genauso wie ich auch keine Vorschläge von denen höre, wie kann man es anders machen. Es ist nicht konstruktiv, das ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte.
Ja, also das ist, glaube ich, wesentlich, dass man sehr wohl quasi sein Hirn immer einschaltet und sagt, wer vertritt hier was und sich dann eben seine Meinung dazu bildet. Also Lobbyismus ist notwendig und wichtig im Europäischen Parlament. Ist das so richtig?
Ja. Das würde ich schon so sagen, aber ich gebe zu, man muss vielleicht
Macht?
Ein anderes, man muss vielleicht wirklich ein anderes Wort dafür finden.
Es ist so negativ besetzt, dass man also wirklich sofort assoziiert.
Jetzt, bei mir gehört zum Beispiel auch dazu, bei einem Gesetz, an dem ich gearbeitet habe, oder in dem Fall war es ein Initiativbericht, beziehungsweise das habe ich bei einigen Dingen gemacht, dass wir auch explizit geschaut haben, was ist im Bereich der Forschung da interessant? Gibt es Leute, die vielleicht an wirklich bahnbrechenden Dingen arbeiten oder auch nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern in dem Fall auch im Anwendungsbereich, die ich ansprechen möchte. Das wären jetzt keine Lobbyisten per se, die stehen hier auch nicht im Lobbyingregister, aber es sind meiner Meinung nach interessante Gesprächspartner für so ein Thema, damit ich mir Informationen holen kann.
Ja. Also ständig am Ball bleiben, damit man wirklich gut informiert ist, so bildet man sich dann seine Meinung bei der Abstimmung.
Ja.
Das ist aber nur ein ganz kleiner Bereich des Europäischen Parlaments jetzt, was du da angesprochen hast. Aber du sitzt hier drinnen gleich um 12 Uhr, es ist knapp vor 12 jetzt, wird es wieder läuten, du sitzt drinnen, du musst jetzt über sehr viele Gesetze abstimmen, wo du gar nicht im Ausschuss bist. Wie bildet man sich da seine Meinung?
Ja, das ist wirklich auch eine wesentliche Frage, weil ich kriege natürlich auch viele Nachfragen, warum hat hier und da so abgestimmt, und ich kriege in dem Fall auch viele Lobbying-Anfragen zu Themen, an denen ich nicht arbeite. Ich muss mir trotzdem bis zu einem gewissen Grad eine Meinung bilden, und für das ist die Arbeit innerhalb der Fraktion enorm wichtig. Und meine Fraktion bei den Liberalen, da funktioniert das im Endeffekt so, man hat eine Arbeitsteilung unter den Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Leute in den anderen Ausschüssen, die kennt man auch. Man kennt auch deren Parteien, wo sie herkommen. Ich weiß so in etwa, welche dieser Schwesterparteien uns Neos auch am nächsten sind inhaltlich. Und da kriegt man schon ein wenig ein Gefühl dafür. Sind das Leute, deren Meinung ich prinzipiell immer recht gut folgen kann? Mhm. Und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, der in Teams arbeitet, wo man sagt, niemand kann alles machen. Für das hat man auch eine Arbeitsteilung und hat Menschen, denen man vertraut. Und vielleicht auch ein paar, wo man das Gefühl hat, da weiß ich, die haben da immer eine andere Meinung. Da muss ich noch einmal drüber schauen.
Also wenn man in der Wahlzelle steht, bei der nächsten EU-Wahl und sich überlegt, wen soll ich wählen, dann sollte man sich auch wahrscheinlich immer die Fraktion anschauen. Also wenn man sich da informieren und schlau machen will, ist es auch wichtig zu wissen, welche Fraktionen gibt es hier und welche Ausrichtungen sind da, welche politischen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ganz wesentlich. Ich glaube, das macht auch das Europäische Parlament aus. Und in dem Fall auch ich als Ein-Frau-Delegation nehme meine Macht nicht daher, dass ich hier eine super tolle Abgeordnete bin, die alleine dasteht, sondern dass ich in der drittstärksten Fraktion Mitglied bin und weiß, wo ich mir meine Allianzen suche bei meinen Kolleginnen.
Also das muss man auch mitbedenken. Die Neos sind zwar eine kleine Partei in Österreich, aber hier im Europäischen Parlament haben als Mitglied der liberalen Fraktion hast du dann schon eine Machtposition, die zum Beispiel eine rechte Partei, die FPÖ, hier nicht so hat, weil das eine kleinere Fraktion ist.
In der Tat, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass das bei der FPÖ ganz anders ist, weil die spielen eigentlich, also deren Fraktion, die IT-Fraktion, Identity and Democracy, wie sie sich nennen, spielen keine Rolle bei Verhandlungen.
Also das müsste man mitbedenken, wenn man seine Entscheidung trifft. Mhm. Was auch noch auffällt, wenn wir jetzt schon sind bei den Euroskeptikern, Eurogegnern, was da auch noch auffällt, ist, dass sie eigentlich fast immer leichteres Spiel haben als die Befürworter sind. Auch bei uns Medien, muss man sagen, ist das so. Also kaum fällt irgendeine negative Schlagzeile oder kaum ist irgendetwas negativ, dann wird das sehr oft ausgenutzt von den Euroskeptikern und Eurogegnern und die bekommen da mehr Plattform. Wieso ist das so? Was ist deine Erklärung dafür?
Ich glaube, manchmal ist es auch ganz natürlich, dass man ein wenig dorthin geht, wo am meisten Reibung ist, auch in der Auseinandersetzung, vielleicht weil es interessanter ist. Und bei den großen richtungsweisenden Entscheidungen in Europa ist sich schon meistens eine große Mehrheit einig, wo es hingehen soll. Nun ja nicht, das ist dann auch in der Berichterstattung ein wenig interessanter, wer pöbelt von der Seite und hat eine ganz andere Meinung dazu. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie wir Menschen kommunizieren vielleicht auch manchmal und wo unser Interesse und unser Ohr hingeht.
Aber die Bürger sind ja auch relativ oft, hört man, das ist alles so fern von mir. Es ist nicht begreifbar. Was machen die eigentlich dauernd? Woran fehlt es da, dass es eben bei den Bürgern eben so wenig ankommt?
Ich glaube schon, dass das eigentlich eine der großen Herausforderungen für das Europäische Parlament ist, weil ich finde, das ist nicht verkehrt, das so zu sehen. Ich glaube, das ist schon richtig bis zu einem gewissen Grad. Das Europäische Parlament oder überhaupt die Institutionen in Brüssel sind sehr weit entfernt von den Menschen, die sie vertreten sollten. Ich glaube auch, dass das einfach besser werden muss, auch damit wir besser arbeiten können. Aber ich bin mittlerweile auch ein wenig kritischer geworden, was die Arbeit der Kommission betrifft, weil ich glaube, die sind am weitesten entfernt eigentlich von den Bürgerinnen und Bürgern.
Obwohl sie das Vorschlagsrecht haben bei den Gesetzen.
Genau, und ich finde es nicht gut, aber die sind auch, das ist relativ banal, die sind auch am wenigsten dort bei den Menschen, die sie vertreten sollen. Wir im Europäischen Parlament sind die Einzigen, die direkt gewählt sind. Viele von uns wohnen auch im jeweiligen Wahlkreis und haben einfach regelmäßig Kontakt zu den eigenen Bürgerinnen, zu den Unternehmerinnen vor Ort, die Gesetze betreffen, die wir hier verabschieden. Und da kriegt man schon recht direkte Rückmeldungen. Das ist so, funktioniert die Kommission zum Beispiel nicht. Aber ich finde es nicht gut, dass es so ist.
Die Kommission zeichnet ja aus, dass da wirklich sehr spezialisierte Beamte sitzen und schwerste Arbeit leisten, das muss man schon sagen. Mhm. Also leicht ist diese Arbeit sicherlich nicht, so viele Gesetzestexte da rauszulassen und immer wieder eben innovativ sein, zukunftsweisend und in die Zukunft denkend zu sein. Aber trotzdem, wie du sagst, bist du dieser Institution über kritisch. Wie schaut's denn aus, was den Rat betrifft und den Europäischen Rat? Weil das ist ja noch so ein Player. Die Regierungschefs kommen zusammen, dass man es vielleicht einmal kurz erklärt, einfach, die kommen zusammen und beschließen bei diesen europäischen Gipfeln, was Sache ist, was soll die Kommission als nächstes ausarbeiten sozusagen. Und dann kommen die Gesetzesvorschläge von der Kommission und dann sitzen die Minister, auch von den nationalen Parteien, dann über diesen Gesetzesvorschlägen und ihr als Abgeordnete. Spielt da deiner Meinung nach von diesen Playern auch, ist da auch ein Grund dafür, warum Europa so kritisch gesehen wird, weil die Arbeit von dem einen oder anderen Player nicht so gut getan wird?
Ja, auf jeden Fall. Und das, es ist aber eine recht technische Diskussion und eine recht technische Analyse, nämlich da geht es halt um dieses sogenannte Institutionengefüge. Wie funktioniert die Europäische Union auf einer ganz technischen Ebene? Wo kommen die Gesetze her? Wer bestimmt? Wer hat die Kompetenz zu entscheiden? Mit welcher Mehrheit wird entschieden? Und so weiter und so fort. Das ist vollkommen aus der Zeit gefallen und extrem dysfunktional. Das kennen wir von diesen Diskussionen. Ja, das ist leider eine Sache, die mit Einstimmigkeit beschlossen wird. Land XY blockiert, weil sie gerne woanders etwas hätten. Das führt zu enormem Frust bei jedem, der das beobachtet, aber natürlich auch zur Konsequenz, dass die Europäische Union nicht so gut arbeitet, wie sie arbeiten könnte.
Wie könnte man das ändern?
Nein, das Problem dabei ist eben, dass diese Debatte darüber, warum sie so schlecht funktioniert, ist extrem schwierig zu kommunizieren. Und ich verstehe das auch, weil diese Diskussionen sind ja recht akademisch eigentlich. Wie kann man die Kompetenzen der Institutionen verschieben und das irgendwie reformieren? Braucht es eine zweite parlamentarische Kammer, also dass der Rat der Europäischen Union anders funktioniert? Das sind Dinge, die ich jetzt wesentlich empfinde, aber ich kann auch verstehen, dass ganz viele Menschen sagen,
was geht mich das an?
Ja, genau, ich will einfach, dass ihr gut arbeitet, dann ändert es halt.
Ja.
Das ist jetzt einfach ein Problem, wie kommen wir zu diesen Änderungen, damit die Europäische Union besser arbeiten kann.
Braucht man dann wieder diese Menschen, Männer, Frauen, die du am Anfang angesprochen hast, die wirklich quasi mit der Macht gut umgehen können, durchsetzungsfähig sind und sagen, so, was hat's jetzt, das brauchen wir jetzt und das wollen wir jetzt?
Ja, in der Tat. Ich glaube, man könnte, wenn man das länger beobachtet, fast ein wenig daran verzweifeln. Vor allem an dieser Frage, die Einstimmigkeit kann nur mit Einstimmigkeit abgeschafft werden. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie kann man das lösen? Man muss es politisch lösen. Man muss es mit Leadership lösen. Da müssen einfach Einzelne vorangehen und sagen, wir sind nicht immer nur die Summe unserer 27 und deshalb geht nichts weiter, sondern da müssen diese Ausnahmepolitikerinnen und Politiker nun einmal ins Leadership gehen und sagen, ich suche mir eine Allianz, ich suche mir Partnerinnen dafür, damit wir den nächsten großen Sprung in der Entwicklung der Europäischen Union machen können.
Aber Macron hat es eh versucht.
Das stimmt. Was ich sehr schade finde, und ich glaube, er schiebt da wirklich enorm viel an, aber er schiebt alleine an. Und das ist das Problem. Und die große Lücke besteht einfach in der deutschen Politik. Das war unter Angela Merkel schon so. Die hat für sehr viel Stabilität gesorgt. Aber auch viele, das ist ja nicht nur im Nachhinein so, das haben schon während ihrer Kanzlerschaft sehr viele kritisch gesehen, da sind keine großen Initiativen gekommen und sie wollte auch nie ein Risiko eingehen und sie war eigentlich die große Europäerin, die für europäische Reformen stand, sondern wenn dann für die Stabilität des Status quo.
Und jetzt mit Olaf Scholz?
Ja, ist ja um nichts besser, es ist more of the same. Und wenn Emmanuel Macron da keinen billigen Reformpartner hat auf der deutschen Seite, dann wird er das nicht alleine stemmen können.
Aber würdest du das gerecht finden, wenn es die beiden Großen wirklich untereinander ausmachen?
Sie sollen es sich nicht untereinander ausmachen. Aber es gibt ganz viele, vor allem viele kleinere Staaten, die diese Reformen auch dringend brauchen würden. Aber wie soll zum Beispiel, wenn jetzt Österreich ab übermorgen die große europäische Reformregierung hat, was wir nicht haben, könnten wir nichts bewegen, wir sind zu klein dafür. Es braucht einfach, und das liegt an der derzeitigen Funktionalität der Europäischen Union, braucht man dieses Leadership der Großen. Es wäre eh gut, wenn es in Zukunft anders funktionieren würde, aber auch da müssen wir ja mal hin.
Siehst du es kommen oder wird die Europäische Union vorher daran zerbrechen?
Ich sehe es auf jeden Fall kommen, weil man hat gemerkt, alleine schon in dieser Legislaturperiode, was da passiert ist und was da auch weitergegangen ist, was vor 2019, vor der letzten Wahl, unmöglich erschienen wäre. Die Corona-Pandemie, alleine schon, was da auch Europa auch ins Leadership gegangen ist in Bereichen, wo die Europäische Union recht wenig Kompetenzen hatte im Gesundheitsbereich. Was sich da verändert hat, wie man diesen Wiederaufbaufonds gezimmert hat, auch mit der gemeinsamen Schuldenaufnahme, unvorstellbar vorher. Das war ein politischer Kraftakt. Aber auch im letzten Jahr, was sich getan hat im Bereich der europäischen Sicherheit, oder diese Geschlossenheit, die Europa gezeigt hat nach der ersten Woche, auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, diese Geschlossenheit, das hätten sich sicher, wenn man zwei Wochen vorher die Leute gefragt hätte, wie wird die EU reagieren, hätten das sehr wenige unterschrieben, dass es so ablaufen wird. Das war ein Zeichen der Stärke der Europäischen Union. Und wir wachsen ja auch, kann man auch in der Vergangenheit immer wieder betrachten, an den Krisen, mit denen die Europäische Union umgehen muss. Und wir waren jetzt über die letzten paar Jahre immer wieder am Sprung zu größeren Reformen. Auch weil die Umstände einfach zeigen, dass wir sehr eingeschränkt sind durch diese institutionellen Probleme, die wir haben. Und viele sagen, so kann es doch nicht weitergehen. Und wir waren gerade, was zum Beispiel die Änderung betrifft, der Einstimmigkeit im Außen- und Sicherheitspolitikbereich, sicher schon lange nicht mehr so nah daran wie jetzt gerade.
Also du hast Hoffnung, was das betrifft. Abschließende Frage, Claudia, wenn du dir selbst ein Zeugnis ausstellen solltest, verbale Beurteilung, aber wenn du kannst es auch leicht machen und eine Ziffer jetzt nennen, was würde da stehen?
Ich möchte jetzt sehr selbstkritisch sein, was ich nicht immer sehr gut hingekriegt habe und da habe ich einfach die Formel noch nicht geknackt, ist, wie man noch besser kommuniziert, was wir hier tun. Ich kriege sehr oft zu hören, man hört nichts von dir und so weiter, dann kann ich oft sagen, ich probiere es eh, aber es interessiert nicht immer alle Medien zu Hause und es ist wirklich schwierig, ich bemühe mich.
Ich kann das nur bestätigen, ja, also es liegt nicht an den Abgeordneten, ich glaube, die würden gerne mehr Interviews geben.
Aber ich glaube, ich hatte mir zu Beginn gedacht, so schwer kann es nicht sein, ich werde die Lösung schon finden, habe ich in manchen Bereichen, aber nicht zu meiner vollen Zufriedenheit. Das wurmt mich auch ein wenig. Ich bin aber sehr stolz auf die Arbeit, die ich inhaltlich gemacht habe, in den Ausschüssen, in denen ich bin und an den Gesetzen, an denen ich gearbeitet habe. Es war nicht immer das Ergebnis, das ich mir zu Beginn erhofft hatte, aber es war immer ein Ergebnis, auf das ich sehr stolz sein konnte.
Du bist jetzt Landessprecherin deiner Partei für Vorarlberg. Mhm. Möchtest du eher jetzt in die kommunale Politik wechseln?
Naja, ob die Landespolitik kommunal ist, ist jedenfalls kommunaler
von
als das
Europa
hier.
Von Europa aus gesehen auf jeden Fall.
Ja, es ist ganz eine andere Aufgabe, genauso wie Europa eine andere Aufgabe wie der Nationalrat war. Und das reizt mich natürlich auch ein wenig.
Ja, schon, gell? Okay, dann danke ich dir, Claudia, und noch toi, toi, toi. Und
danke.
Einen Spruch möchte ich da immer loswerden am Ende jedes Podcasts. Geht es Europa gut, geht es uns allen gut. Pipa Politik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.